Freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Schätze im Himmel sammeln. Wir haben gesehen, dass Gott alles mit einem Sinn und Zweck gemacht hat. Nichts wurde gemacht, dass es nicht einem Zweck dient. Und so ist auch die Haushalterschaft, die Gott dem Adam gegeben hat, der Zweck seines Lebens. Er wurde gemacht, um der Schalter zu sein, der die ganze Erde in diesem funktionellen Kreislauf versorgt und die Frucht wieder an Gott zurückbringt. Ihm wurde die höchste Verantwortung gegeben für das Wohl aller derer, die auf Erden sind und was auf Erden ist. Deshalb, als er sich betrog, er könnte ein Gott sein, kam eine Not in diese Welt, weil sie wurde abgeschnitten von der Versorgungsquelle. Und damit kam Adam und auch alles, was in diesem Kreislauf von ihm abhängig war, unter den Tod. Es war nicht mehr lebensfähig. Alles war jetzt unter der Kontrolle des Bösen und wäre so geblieben, hätte Gott nicht den Menschen die Augen geöffnet, dass er ein Abhängiger ist, dass er sich betrügt, wenn er denkt, er lebt aus sich selbst. Er öffnet ihm die Augen und zeigt ihm, schau, du nimmst von Menschen und gibst letztendlich das, was du von Menschen nimmst, in den Tod, weil es kann keine Frucht für die Ewigkeit bringen. Und das Werk hat Gott getan, indem er seinen Sohn sandte, damit er in sich selbst die Verbindung zu Satan unterbricht und somit den Menschen wieder fähig macht, mit Gott verbunden zu sein und somit auch die Erde wieder mit Gott zu verbinden. Und diese Möglichkeit der Verbindung zu Gott, diese Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden, gibt Gott jedem Menschen. Jeder kann durch den Glauben in dieses Bundesverhältnis mit Gott eintreten und seine Haushalterfunktion erfüllen. Wir haben gesehen, dass der Mensch ein Haushalter des Geldes ist. Er soll nicht nur vom Geld, sondern von allem, was er hat für ein Einkommen, 10% geben. Das ist dafür da, damit man anerkennt, dass man nichts von sich aus hat. Man gibt ja Gott nie etwas zurück. Es ist ja eh alles von ihm. Dass die Gaben, die wir geben, sind dafür, um das Leid und das Elend auf dieser Welt zu lindern. Und so hat uns Gott auch die Fähigkeit gegeben, mit Schulden umzugehen, dass wir nicht die Schulden als unser eigen sehen, sondern dass wir als Gottes Verwalter seines Geldes oder der Habe uns sehen. Und damit können wir auch aus der Schuldenfalle herauskommen, in die wir vielleicht aus dem Irrtum des Herzens eingetreten sind. Und jetzt möchte Gott, dass wir verstehen, was ist es, einen Schatz im Himmel zu haben. So, woher kommt das Bedürfnis nach Reichtum? Haben wir schon letztes Mal gefragt und wir haben gelesen in Matthäus 6, 19 bis 21, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da sie Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wir müssen auch hier vorsichtig sein, dass wir verstehen, Jesus sagt nicht, dass wir keine Schätze sammeln sollen. Nein, das Bedürfnis, dass wir einen Schatz sammeln, ist in uns hineingelegt. Es ist nicht eine Wahl. Was nur die Problematik mit sich bringt, ist, dass man den falschen Schatz sammelt, der einem dann weggenommen werden kann. Und wenn man den falschen Schatz sammelt, den man weggenommen bekommen kann, dann ist doch das Leben weg. Weil das Leben kommt aus dem Herzen des Menschen, dort, wo er die Anbindung hat zur Lebensquelle. Und wenn dort diese Anbindung an etwas gebunden ist, was keine bleibende Sache ist, nichts Festes ist, dann geht zusammen mit dem Schatz auch das Leben zu Ende. So, wir wollen uns die Frage stellen, Was ist der Schatz? Nicht der irdische Schatz, sondern welches ist der himmlische Schatz? Und die zweite Frage ist, wie komme ich denn dazu, ihn zu haben? Wie erreiche ich ihn, dass ich ihn habe? So, schauen wir uns noch einmal den Menschen an, der gemacht wurde, dass er nach seinen Bedürfnissen funktioniert. Die Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, das Bedürfnis nach Leben ist in seinen Geist hineingelegt. Und um Entscheidungen zu treffen und seinen Körper zu steuern, alle Dinge berechnen muss nach einer einfachen Rechnung. Was ist Gewinn und was ist Verlust? Und Gott hat ihn so gemacht, dass er für den Gewinn Ja sagt, das ist der Schatz, und dass er unbedingt Nein sagen muss zum Verlust. Das ist Aufbau und Funktionsweise, wie Gott gemacht hat, dass der Mensch Entscheidungen trifft. Er hat nur diese zwei Entscheidungen, Ja und Nein. Und er wird immer seine Entscheidung treffen nach dem, was er als Gewinn sieht. Und er wird immer Nein sagen zu dem, was er als ein Verlust sieht. Das Ganze läuft unbewusst ab, aber wir haben die Fähigkeit, uns im Bewusstsein dessen klar zu werden, dass alle unsere Entscheidungen nur sind zwischen Gewinn und Verlust und nur Ja und Nein sind. Es gibt kein Jein in unseren Entscheidungen und sie können auch nicht gleichzeitig getroffen werden. Das Ja und das Nein kann man immer nur unterschiedlich hintereinander treffen, weil alle Funktionen, auch die des Denkens, sind hintereinander Funktionen, nicht Parallelfunktionen. So, schauen wir uns an, was bestimmt denn den Gewinn oder die Funktionen? Wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, dann ist Gott meine Quelle, aus der ich dann nehme, damit ich durch mein Geben den Gewinn erziele. Das heißt, man tut nichts für sich selbst, wenn man aus Gott lebt. Das heißt, wenn ich aus der Motivation der Liebe handle, dann ist das so, wie Gott mich geschaffen hat und so wird er das Ziel erreicht. Wenn wir uns betrachten, die Natur und alles, was Gott geschaffen hat, dann hat alles Wesen einen Zweck, etwas zu tun. Und alles tut nichts für sich selbst. Alles ist abhängig zu nehmen, aber es macht nicht für sich etwas. Der Apfelbaum macht nicht die Äpfel für sich. Es gibt kein Lebewesen, es gibt nichts. Und auch von den nicht lebendigen Elementen, die da sind, um etwas für sich selbst zu tun. Das ist etwas, was nur im Herzen des Menschen ist, der sich täuscht. Und durch seine Selbsttäuschung versucht er natürlich auch in der Natur etwas hineinzulegen, was in der Natur nicht zu finden ist. Der Mann sagt und hat die eine Evolutionstheorie gemacht, in der hervorkommt, dass der Mensch oder alles sucht nach sich selbst und will überleben. Ja, wir haben das Bedürfnis zu leben, aber nicht um unsertwillen, sondern damit wir den Zweck erfüllen unseres Lebens. So, das Bedürfnis nach Leben existiert, aber wenn ich die Dinge nicht aus der Perspektive der Wahrheit sehe, dann kann ich sehr durcheinander kommen und kann das Leben vor den Zweck tun. Aber schon unser normaler Verstand sagt uns, ein Objekt, irgendetwas, was keinen Zweck erfüllt, braucht man nicht, man schmeißt es weg. Jesus hat gesagt, das Salz, das nicht mehr salzt, ist nichts mehr wert. Man muss es rausschmeißen und dass es zertreten wird. So, wir haben ein Bedürfnis nach Leben und wollen überleben. Es ist auch nicht eine Wahl, aber es ist für den Zweck gegeben. Ich soll leben, damit ich meinen Zweck erfülle. Und dieser Zweck ist, wie wir gesagt haben, nicht für uns zu leben. Aber jetzt durch den Irrtum, wo der Mensch nicht sieht, dass er letztendlich sich von anderen Menschen ernährt, tut der Mensch alles, was er tut, für sich selbst. Aber der Irrtum ist so schlau, sage ich, dass man ja nicht sieht, dass es ein Irrtum ist. Und so sieht der Mensch nicht, dass er nicht aus sich selbst existieren kann. Er denkt, er existiert aus sich. Er denkt, er kann nur geben. Und so gibt er immer, um etwas zu bekommen. Und damit tut der Mensch nichts für andere Menschen. Aus das, was so aussieht, dass er es für andere tut, ist letztendlich für sich selbst, weil er will ja etwas bekommen. Der religiöse Mensch, der religiös wird, ohne zu verändern sein Inneres, sondern er bleibt in der Art und Weise, wie er geboren ist, der geht zu Gott, der gibt Gott die Zehnten, der gibt Gott die Gaben, der versucht auch keine Schulden zu machen, aber er tut alles, um für sich einen Schatz zu gewinnen, nämlich etwas zu bekommen. Und es ist ihm nicht einmal bewusst, weil das sind Herzensprozesse, die nicht in unserem Bewusstsein sind, aber wir können es deutlich erkennen. So, bei der Wahrheit ist der Schatz im Geben. Ich tue nichts für mich selbst. In der Sicht des falschen Auges, der falschen Identität, ist der Schatz beim Bekommen. Was strebe ich an im Leben? Das eigene Tun oder das, was mein Tun mir persönlich bringt? Dass unser Tun eine Frucht bringt, ist außer Frage. Ja, jedes Element macht etwas und bringt eine Frucht. Die Frage ist nur, für wen? Für mich oder für das Allgemeinwohl? So, der Mensch hat nur diese zwei Optionen. Wenn er in der Wahrheit ist, sieht er seinen Schatz im Dienst. Er weiß, wenn er den Dienst richtig macht, ist das seine Erfüllung und es wird eine Frucht daraus entstehen. Wenn aber er im Irrtum ist, dann wird er alles tun und wird fokussiert sein, damit der Schatz ihm gehört, dass es auf ihn zukommt. Weil er will ja sehen, was kommt da für mich raus. Und in der Geschäftswelt sagt man, ja, wir machen eine Win-Win-Rechnung und so kommt es für beide, für uns ein Gewinn aus, was in der Realität nur ein Betrug ist. Jeder will für sich gewinnen. Jeder tut es alles für sich. Die selbstloseste Tat, wir haben es ja gelesen, auch die Gabe seines Lebens oder die Gabe seiner Habe kann daraus entstehen, dass ich dafür was bekommen will. Und dann ist es kein Schatz mehr, dann ist es ein irdischer Schatz. Jesus sagt, ihr habt euren Lohn schon hier davon gehabt. Was wollt ihr mehr? Ihr habt ja gearbeitet für einen irdischen Schatz, indem ihr gedachtet, ihr tut es für euch selbst. Aber letztendlich habt ihr euren Lohn schon gehabt, weil ihr habt nicht für etwas Ewiges gearbeitet, nicht für etwas, was man nicht nehmen kann, also nicht wegnehmen kann, sondern ihr seid im Betrug eures Herzens geblieben und habt jetzt schon euren Lohn dafür gehabt. So, wir haben nur diese zwei Möglichkeiten des Denkens. Eines ist natürlich die Wahrheit, dass es nur so geht. Auch bekommen geht nicht. Es ist immer, dass ich nehme und gebe und von dem, wo ich bekomme, letztendlich nehme. Und im Ganzen immer nur für mich selbst da bin. So, um das ein bisschen klarer zu machen, habe ich den Vergleich zwischen Liebe und Egoismus zusammengestellt. Der Egoismus muss ein Falschgeld sein. Das heißt, er muss genau dieselben Komponenten haben wie die Liebe, muss aber betrügerisch sein, dass man ihn nicht erkennt. Jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der sieht im Egoismus selbst etwas Negatives. Man kommt natürlich dann in im Alltag zu sagen, ja, es gibt den gesunden Egoismus und verwechselt die Dinge. Entweder es ist Liebe oder es ist Egoismus. Es gibt keinen gesunden Egoismus. Das ist nur eine Formulierung für etwas, was man denkt richtig ist, aber ein Selbstbetrug ist. So, die Liebe hat maximales Interesse für den anderen. Der Egoismus hat maximales Interesse für sich, sagt mir jeder Mensch. Aber wenn der Mensch erkennen würde, dass er für sich was tut, würde es ja sagen, das lehne ich ab, ich will nicht egoistisch sein. Deshalb muss der Egoismus so schlau sein, dass er aussieht, wie wenn man etwas für den anderen tut und es nicht sieht, dass man es letztendlich für sich tut. Deshalb hat die Bibel das sehr deutlich gemacht im 1. Korinther 13. Du kannst also die besten Taten tun und dennoch sind sie für dich getan und daraus kann kein himmlischer Schatz entstehen. So, deshalb der Egoismus tut alles, er hat ein maximales Interesse an dem anderen. Das sieht ja so aus, wie wenn er den anderen liebt. In der Realität erkennt man, wenn man am anderen Interesse hat, dass der Futtermittel ist, dass der da sein muss für mich selbst. Und alle Geschichten, die ich in meiner Praxis gehört habe, drehen sich um dieses maximale Interesse am anderen Menschen. Ich habe zurzeit einen Fall, in dem der Mann sich von der Frau scheiden lassen will, aber die Frau will es nicht zulassen und versucht alles Mögliche, den Mann zu behalten. Aber sie versucht es nicht dadurch, dass sie liebevoller wird, sondern sie versucht es dadurch, dass sie ihn dazu zwingt. Sie nörgelt an ihm herum und sagt, warum, du hast doch versprochen. Sie zeigt mir manchmal ihre aufgenommenen Gespräche mit ihrem Mann und daraus ist deutlich zu erkennen, wie sehr sie ihn versucht zu bestimmen. Wie sie an einem einzigen Punkt für eine Viertelstunde mit ihm immer wieder diskutiert. Sie konditioniert. Ja? Und in diesem Fall ist es ja so, dass sie vor dem Scheidungsrichter gestanden sind und die Scheidungsrichterin hat gesagt, sie sollen doch mal eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Was die Frau ja will, weil sie will ja die Ehe erhalten, er nicht. Aber er hat irgendwie versprochen, er würde es versuchen. Und hat aber gesagt, wenn du es bezahlst. Und sie hat sie gesagt, ja, ich bezahle es, ich nehme ein Erspartes und wir, Hauptsache sie kann ihn behalten. Und jetzt hat er sich überlegt, doch nicht mehr zum Psychologen zu gehen. Und dann versucht sie ihn mit aller Macht zu zwingen. Es ist erstaunlich, wie der Mensch, und nicht nur die Frauen, aber bei der Frau kommt es manchmal sehr deutlich hervor, nicht loslassen kann. Weil ich kann ja ohne den anderen nicht existieren. Er ist mein Futter. Ich lebe von ihm. Und wir nennen das Liebe. Das nennen wir Liebe. Weil ich am anderen Interesse habe. Wir können auch Mütter nehmen und Väter, die meinen, sie hätten Interesse für ihre Kinder und sehen nicht, dass sie nur an ihren Kindern das Interesse haben. Und das erkennt man nicht auf den ersten Blick, weil der Betrug des Herzens da ist. Aber wenn diese Dinge aus uns herauskommen, die ja offensichtlich sind, dann erkennen wir, dass das nicht sein kann. Wenn jemand für den anderen das Interesse hat, gibt er ihm zu 100% Freiheit. Das heißt, er respektiert ihn zu 100%. Der Egoismus versucht auch, ein Gegenpart zur Freiheit zu haben. Das ist die Gleichgültigkeit oder die Distanz, sich zu distanzieren. Aber das ist nicht mehr Liebe, weil ich dann das Interesse am anderen verliere, weil ich nicht rankomme, weil ich nicht beherrschen kann. Dann versuche ich, gleichgültig zu sein. So im Egoismus kennt man nur diese zwei Wege. Entweder ich besitze dich und beherrsche dich oder ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Deshalb verstehen auch sehr viele Menschen, dass sie ja nur mit diesem Auge die Dinge betrachten, dass Freiheit Gleichgültigkeit sei. Dass Freiheit bedeutet, ich kümmere mich nicht um den anderen. Nein, man hat maximales Interesse für den anderen. Aber die Liebe lässt dem anderen auch das Böse zu tun. Sie erlaubt dem anderen, alles zu tun, weil ich ja da bin für den anderen, nicht der andere für mich. Und so sieht man in der Dynamik unserer Beziehungen immer dieses deutliche Muster. Man denkt, der eine ist für mich da und der andere ich für ihn. Das ist nicht möglich. Die Liebe sagt, ich bin nur für dich da, nicht du für mich. Weil damit bin ich frei. In dem Moment, wo der andere für mich da sein muss, in dem Sinne, dass er mir mein Bedürfnis stillen muss, dann bin ich nicht mehr frei, weil ich brauche ihn, dass er mir es tut, was nicht geht, weil die Funktionen zeigen, dass niemand fürs Essen, Trinken oder auch denken kann. So, schauen wir uns den Fall an, wo der Mensch im Egoismus arbeitet für den Schatz. Er kann schwer arbeiten, er kann sich die ganze Mühe geben, aber er sieht und weiß nicht, dass er einer Illusion nachgeht, weil niemand etwas für sich haben oder tun kann. Ist das nicht möglich, weil die Art und Weise, wie Gott alles geschaffen hat, das nicht geht. Aber er denkt, er hat was, wenn er sich Muskeln macht oder wenn er irgendetwas ansammelt, wenn er vor anderen stehen will, um seine Ehre zu bekommen. All das, denkt er, ist sein Schatz. Aber letztendlich ist es nur eine Illusion. Es ist nur eine Einbildung, weil in der Realität kann er für sich weder was haben, weder sein Körper ist sein, noch sein Leben ist sein, noch alles, was um ihn herum ist, kann nicht sein sein. Es ist eine Illusion. Aber er strebt ihr nach, weil er muss ja gewinnen. Und so geht er der Illusion eines Gewinns nach, der nie ein Gewinn sein kann, der ihm am Ende nur die Augen auftut, dass es doch Haschen nach Wind war. Das ist der, empfehle jedem den Predigerbrief zu lesen des Weisen Salomo. Er beschreibt dort den Menschen in seinem Streben nach Gewinn, aber nach einem vergänglichen Gewinn. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu lesen, aber deshalb kommt er zu dem Schluss, dass alles ihm weggenommen werden kann, zu sagen, alles ist eitel. Das heißt, alles ist umsonst, dass ich gearbeitet habe. Umsonst habe ich mich angestrengt, weil es ist nicht mehr da. Und so ist er und beschreibt seine Depression, wie er in seinem Irrtum gerannt ist und sich alles angeschafft hat. Und er war nicht arm in dem, was er gearbeitet hat. Aber er muss feststellen, es war Haschen nach Wind. Es war ja gut, dass es irgendwann mal gemerkt hat. Und ich hoffe, dass auch wir irgendwann mal im Leben erkennen, dass wir, wenn wir nicht unser Herz verändern, ein Leben leben, wo wir nach Haschen, nach Wind gehen, wo uns alles durch die Finger rennen wird und nichts, absolut nichts übrig bleibt. Und damit auch das Leben uns nicht bleibt. So, die Erwartung, ein anderer soll mir einen Schatz machen, ist unmöglich, weil ein anderer an meiner Stelle nicht handeln kann. Er kann nicht denken. Also kann ein anderer mir nie einen Schatz machen. Und alles, was durch Menschen für Menschen gemacht wird, kann nicht ewig sein. Das heißt, alles, was der Mensch von Menschen nimmt, und er gibt es ja weiter an die Menschen, aber er denkt, er muss es bekommen, all das ist nicht möglich. Und all das ist vergänglich. Ich kann nur aus Gott nehmen, um dann zu geben. Und indem ich nichts für mich selbst tue, erarbeite ich mir einen ewigen Schatz. Der Schatz im Himmel also beruht auf meinem Tun. Das heißt, der Schatz ist, dass ich alles, was ich tue, aus Gott heraus tue für das gemeinsame Wohl. Dadurch habe ich einen Schatz im Himmel, weil so wurde ich von Gott gemacht zu tun. Der Baum hat seinen Schatz dadurch, dass er seine Frucht trägt. Und so auch alles, auch der Mensch hat seinen Schatz davon, von dem, was er selbst tut. Und tut er alles aus Gott und für Gott, weil Gott ihn ja für diesen Zweck geschaffen hat, dann ist alles, was er tut, ewig. Niemand kann mir den Schatz nehmen, weil mir niemand meine Taten wegnehmen kann. Ja, deshalb, der Schatz ist mein Tun. Er ist mein Tun aus der Motivation der Liebe. Tue ich es aus der Motivation des Gebens, um zu bekommen, dann geht er ja weg, weil ich will ja bekommen. Und wenn ich nicht bekomme, habe ich keinen Schatz. Aber wenn ich weiß, nur mein Tun kann den Schatz erreichen und mein Tun, das aus der Wahrheit, aus der Liebe getan wird, das bringt Frucht. Es ist ein ewiger Schatz, weil er aus Gott getan wurde und dem Allgemeinwohl dient. So, was ist der Schatz? Er ist das Dienen, das eine Frucht bringt, was aus Liebe geschieht. Und damit, wie komme ich dazu? Indem ich ihn selber sozusagen erwirtschafte, indem ich den Zweck meines Lebens als im Dienste Gottes erfülle. So, schauen wir uns die paar Beispiele an, die wir in der Lektion hatten. Noah bekommt einen Auftrag von Gott. Er soll eine Arche bauen. Für wen soll er sie bauen? Für sich? Nein, weil Gott niemandem einen Auftrag gibt, etwas für sich zu tun. Das geht nicht. So, der Auftrag ist, dass er das Leben auf der Welt erhalten will. Weil die Menschheit ist ans Ende gekommen, so wie unsere Menschheit heute auch. Und damit muss irgendwann mal, wenn nichts mehr geht, kann man nichts mehr machen. Und so musste Gott, um das Leben auf der Erde zu erhalten, einen Menschen finden, der willig war, etwas zu tun, um dieses Leben zu erhalten. So war Noah ein Verwalter, ein Haushalter Gottes, der aus dem Haushalt Gottes genommen hat und hat die Arche gemacht für die Erlösung des Lebens der Tiere und der Menschen. Wie viel hat er für sich gearbeitet, 120 Jahre? Gar nichts. Ist er miterrettet worden? Ja. Aber hätte er es für sich getan, wäre es nicht richtig gewesen. Dann wäre er gar in die Arche nicht eingegangen, weil er hätte gesagt, für mich, wie die Menschen da draußen, die für sich lebten, die hatten ja keine Gefahr gesehen, weil sie dachten, mit ihnen ist alles in Ordnung. Noah kennt sein Herz und er wird von Gott gerufen und er tut einen selbstlosen Dienst, damit Leben auf der Erde erreicht werden kann. Und da ist er mit eingeschlossen. Sein Leben wird auch erhalten, damit er auch, während er auf der Arche ist, denen dienen kann, für die er gemacht wurde. So, der Schatz ist der Dienst, aber er ist ein selbstloser Dienst. Noah tut es nicht für sich. Er tut es im Auftrage Gottes, weil Gott nichts für sich tut, hat er auch ihn gerufen, etwas zu tun, das nicht für ihn ist, nämlich für die Erhaltung der Erde, weil die Menschen, die nicht in die Arche gegangen sind, so schlimm waren, weil sie nur für sich alles taten und Was ist die Beschreibung dort? Es ist genau dieselbe Beschreibung, die wir für heute haben. Sie haben die Erde zerstört. Und jetzt meine ich nicht den CO2 oder so, sondern wie man umgeht mit den Menschen, wie man die Erde zerstört, ist, dass man egoistisch für sich was tut. Aber wie gesagt, der Egoismus muss ja so erscheinen, wenn er nicht Egoismus ist. Aber wir können immer erkennen, an den Auswirkungen, beherrscht er, zwingt er, konditioniert er, ist es nie Liebe, ist immer Egoismus. So, wir sind am Ende der Zeit und Gott will noch diejenigen retten, die er retten kann. Und dafür braucht er auch Verwalter, Haushalter, die in der Lage sind, die Liebe Gottes auszuleben, damit die Leute sagen, ah, die Menschen streben ja nach einem anderen Gewinn, nach einem ewigen Gewinn und nicht nach einem vergänglichen oder irdischen. So wurde auch der Abraham gerufen und er sieht seinen Gewinn im Leben im Land Kanaan als Fremder, wartend auf die ewige Stadt. Er ist wirklich, er hat sich nichts dort eingekauft. Das Einzige, was er gekauft hat von dem Bewohner des Landes Kanaan, war eine Höhle, damit er seine Frau dort begräbt. So, das war eine Begräbnisstätte. Aber das hast du ja auch nur, wenn du tot bist. So, er hat für sich, er lebte dort, weil er da war, um etwas zu tun. Und sein Schatz war nicht irdisch, sondern ewig. Aber er wandelte im Lande Kanaan, weil er dort sein Altar, weil er dort eine Aufgabe hatte zu erfüllen, zum Wohl derer, die dort wohnten. Aber er wusste, das ist nicht das Land der Verheißung und hat durch den Glauben den Gewinn gesehen im Handeln hier, aber er weiß, dass sein Gewinn nicht irdisch ist. So, Abraham war klar. Und dann tut Abraham das, was Gott letztendlich tut. Er vermittelt vor Gott für die gottlosen Städte Sodom und Gomorra. Er möchte, dass sie nicht verbrannt werden. Er will sie erlösen. Aber es geht nicht. Sie sind nämlich alle außer Lot, die nicht mehr erreichbar waren. Ganz egal, ob Engel vom Himmel kommen und ihnen sagen, schaut, ihr seid am Ende, flieht aus der Stadt. Es hat alles nichts genutzt. Aber er zeigt, dass er nicht für sich das tut, sondern für Gott. So hat er auch seinen Krieg geführt, in dem er gegangen ist und sie zunächst errettet hat aus der Gefahr, weil er im Auftrage Gottes getan und gelebt hat. So schauen wir Mose an. Mose sieht seinen Gewinn im Leiden zusammen mit seinem Volk anstelle der Reichtümer Ägyptens. Er sieht seinen Gewinn im Vermitteln für sein Volk vor Gott, anstelle dass Gott ihn zum großen Volk macht. Als das Volk sündigte in Ägypten, nicht in Ägypten, in der Wüste, und dann sagt Gott, steh zur Seite, ich will dieses Volk vernichten und ich mache aus dir eine große Nation. Und Mose sagt, nein. Mose zeigt, dass er bereit ist, auf sich selbst, auf seine Ewigkeit oder sein ewiges Leben zu verzichten, nur damit er dieses Volk errettet. Er zeigt in seinem Leben die Selbstlosigkeit. Er sucht nicht den Gewinn für sich, sondern für die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Und nicht zuletzt, aber wir werden das auch in der nächsten Betrachtung nochmal anschauen, wo sieht Christus seinen Gewinn? Er sieht seinen Gewinn im Aufgeben, Gott gleich zu sein, und addiert seiner Gottheit den Menschen. Ihm geht es nicht um sich. Er möchte die Erlösung des Menschen erreichen. Jesus sieht seinen Gewinn im Zerstören des übernommenen Irrtums in sich selbst. Und dieses konnte er nicht erreichen, außer durch Leiden. Weil der Irrtum produziert das Leiden. Und um es zu beweisen, dass es nicht mehr da ist, muss man imstande sein, auf das, was uns das Leben schwer macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ungerechtigkeit erleide, dann muss ich es stehen lassen, um zu beweisen, dass ich nicht mehr im Irrtum bin. Weil wenn ich das Unrecht nicht stehen lassen kann, beweise ich mich, dass ich nicht ein Geschöpf Gottes bin, sondern dass ich ein Gott bin, der jetzt gegen das Unrecht vorgehen muss. Deshalb musste er das Unrecht, das ganze Unrecht dieser Welt, dass er, ohne dass er jemandem etwas Leid angetan, wurde er nicht nur ans Kreuz genagelt, sondern davor verfolgt, immer attackiert. Und als er letztendlich am Kreuz war, hat er auch dort das Unrecht zugelassen und hat gesagt, ich bin da, um zu beweisen, dass wer in der Liebe ist, ist fähig, 100% Freiheit zu geben für den, dem er sein Leben für gibt. Die Liebe Gottes ist so gesagt, dass man sein Leben für den anderen gibt, aber man lässt ihn zu 100% frei, weil sonst würde ich ja von dem, den ich nicht freilasse, leben. Und Jesus hat gezeigt, dass er nie abhängig war von Menschen, dass die Menschen ihn nicht konditionieren konnten. Er war frei und hat das bewiesen durch sein Leiden. Wer im Leid nicht das Unrecht zulassen kann oder wer das Unrecht, das Leid oder egal was kommt, dann beweist man, dass man noch etwas für sich will. Und Jesus sieht seinen Gewinn im Behalten der neuen menschlichen Natur für alle Ewigkeit. Er ist unser Bruder geworden, unser Erlöser. Und er wird unsere Natur, die wir dann auch haben werden, bei der Auferstehung oder bei der Umwandlung für immer mit uns teilen. Das wird uns alle Ewigkeit beschäftigen und wird uns staunen lassen, dass Gott nichts für sich selbst tut. Amen.